Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Ich bin die Anne und wir reden heute über ein super knallbuntes, spannendes Videospiel, das mir sehr viel Freude bereitet, denn ich musste es nicht alleine spielen. Die Voraussetzung ist, dass man einen netten Koop-Partner mitbringt, ob nun zu Hause auf der Couch oder im Internet. Dieses Spiel kann nur zu zweit gespielt werden. Es geht natürlich um It Takes Two und da habe ich gedacht, Mensch, das ist die perfekte Gelegenheit, das kann ich endlich mal mit Manu zusammen ein Spiel spielen. Hallo Manu.
Welcome to this wonderful podcast of love.
Du bist schon in Character, wie ich
yes,
sehe.
Totally.
Yes, totally. Schön, dass du da bist.
Ich habe mich ja im Podcast auch öfter Abteilungsleiter der Liebe genannt, in Anspielung an einen alten KIZ-Song. Und ich finde, der Hauptcharakter in diesem Buch, also der heimliche Star dieses Spiels, ist tatsächlich sowas wie der Schichtleiter der Liebe. Das ist sehr amüsant. Ja, darüber kommen wir gleich. Es ist ein Spiel über die Liebe. Es ist ein Spiel über Beziehung. Aber wenn man jetzt rein mechanisch es betrachtet, ist es ein Koop-Puzzle-Plattformer-Jump'n'Run, damit wir das auch mal abgehakt haben. Ja, also wir steuern zwei Figuren, ein Mann und eine Frau im Koop, die dann verwandelt werden in Holzfigürchen und Lehmfigürchen und erleben unfassbare Abenteuer, die man vielleicht am ehesten als Pixar-Adventure oder sowas beschreiben kann. Wir werden wahrscheinlich uns sehr schwer tun, auch in diesem Podcast zu sagen, was ist es denn für ein Spiel? Aber es ist irgendwie alles. Es ist Ratchet & Clank, es ist Mario, es ist Wahnsinn. Es ist einfach, ich bin total umgeworfen von diesem Spiel, welche Kreativität da drin steckt. Und vielleicht sollten wir aber erstmal über den Autoren oder den Kopf hinter dem Studio reden, denn der hat uns ja beide auch schon eine Weile jetzt begleitet und amüsiert.
Ich finde ihn super. Dieses Spiel ist entstanden durch die EA Origins Geschichte. Ne? Also EA hat ja so eine Indie-Schmiede quasi aufgemacht, wo sie kleinere Studios unterstützen und denen einfach Budget geben und
Origins,
sagen, hey.
Oder heißt sie? Originals, glaube ich.
Originals? Okay. Ja, wahrscheinlich.
Oder Origin,
ne?
Ist die Plattform. Origins? Genau, Origin ist die Plattform, auf der wir es gespielt haben. Und Originals. Heißt diese Indie-Serie bei denen, genau.
Die können sich mal einen besseren Namen aussuchen.
Nächstes Mal kommt Orange. EA Orange ist
Orange,
das neue Studio.
Ja.
Genau, EA Originals and Official EA.
Genau, ja. Die pushen halt so kleine Studios, da sind wunderbare Spiele bisher entstanden. Zum Beispiel, hier ist es noch, Fee. Oder Unravel.
Ja.
Und dann zuletzt auch ein Spiel, das sich A Way Out nennt. Da werden wir später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Oder auch von dem Berliner Studio natürlich, von Claudia.
Oh, Sea of Solitude. Ja, genau. Das war auch ein sehr schönes Spiel, fand ich. Genau, sehr schöne Spiele entstanden. Und jetzt ist das zweite Spiel von den Hazelight Studios quasi draußen unter der Leitung von Joseph Ferris. Und das ist dieser wahnsinnige Typ, der gerne mal ein bisschen aufgeputscht krasse Interviews gibt, der immer so ein bisschen unter Strom steht, der einfach mal bei den Game Awards fuck die Oscars schreit.
Großartig.
Der Typ ist wirklich, also das ist ein echtes Original. Und die Leidenschaft, die er in seine Spiele steckt, die sind sehr deutlich sichtbar. Und er baut sich halt auch immer selber in seine Spiele ein, ob das jetzt bei A Way Out durch einen der beiden steuerbaren Charaktere war. In diesem Fall
ist
er...
Hat er da auch selber gesprochen? Das wusste ich gar nicht.
Ja. Er und sein Bruder.
Ah, cool.
Ja, das ist ziemlich gut. Und in diesem Fall ist er der Spielleiter, quasi das Buch, der Paartherapeut in dieser Geschichte. Und er ist einfach umwerfend. Er ist umwerfend lustig, er ist übertrieben nervig, aber das gehört einfach alles dazu. Und es macht das Spiel super sympathisch und es macht dieses Studio super sympathisch, finde ich. Dass man so einen Studio-Head hat, der so ein kreatives Feuerwerk einfach ist und der auch einfach sagt, was er denkt. So, der lässt sich nicht irgendwie den Mund verbieten und redet nicht nach irgendeinem PR-Scheiß, den er aufgetragen bekommt, sondern er sagt halt einfach, so ist es, das ist geil, das ist mein Spiel und ich bin der Beste.
Ja. Und vor allem, wenn man zurück überlegt, das erste Spiel von ihm war ja Brothers, A Tale of Two Sons. Mhm. Und das hat ja schon die DNA eigentlich auch gelegt. Also ich finde es Wahnsinn, welche Entwicklungsschritte er und dieses Studio machen von Brothers, wo man ja auch beide Charaktere quasi auch wie ein Koop-Spiel, aber einer mit dem linken und einer mit dem rechten Analogstick als noch Singleplayer gespielt hat. Lässt sich natürlich so auch zu zweit spielen, aber das war ja eher der Gag, dass man alleine ein Koop-Spiel spielt. Dann hin zu A Way Out, wo seine filmische Herkunft auch durchkommt. Er ist ja Drehbuchautor, Filmregisseur, eigentlich im Hauptberuf gewesen oder noch auch parallel, bevor er dann eben sich für die Spieleentwicklung auch interessiert hat, hat Filme gedreht und so weiter. Und jetzt mit It Takes Two kommt halt beides so extrem zusammen und er konnte halt alles, was er hat, irgendwie in dieses Spiel gießen. Also It Takes Two ist schon so dermaßen gut, dass ich echt gespannt bin, wo die Reise weiter hingehen kann für ihn. Und hoffentlich übernimmt er sich dann nicht beim nächsten Spiel, aber die haben sich ja hier auch schon so viel vorgenommen und haben eigentlich alles erreicht, was sie wollten. Also von daher, wow.
Ja.
Er ist eigentlich das, was Chris Roberts immer sein wollte, oder? Ein Spielemacher, der auch Filmregisseur sein kann. Endlich haben wir ihn. Endlich haben wir diese Person gefunden, die beides miteinander wunderbar verbinden kann. Denn It Takes Two ist sowohl spielerisch unfassbar gut als eben auch erzählerisch. Und das ist wirklich, glaube ich, einer der großen Stärken, die Joseph Farris da irgendwie vereint.
Jein, würde ich sagen. Also, ich glaube, der macht nie wieder ein Spiel, weil er alle Ideen, die er jemals hatte, in dieses Spiel gepackt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er einfach sagt, okay, das war's jetzt. Jetzt machen wir was ganz anderes. Story ist natürlich, muss man sehen. Also, es ist ein sehr interessantes Konzept, was er da hat. Nämlich, dass sich die Eltern eines kleinen Mädchens scheiden lassen wollen. Und dieses kleine Mädchen ist natürlich sehr traurig darüber und hat ihre zwei Puppen, die sie selber gemacht hat und geht damit mit diesem Buch auch, das sie irgendwo auf einem Flohmarkt oder so gekauft hat, irgendwie Dr. Hakim, Way of Love oder so.
Ja, so, und dann, so ein Liebesberater.
Genau, ja. so ein Beraterbuch einfach. Und geht in den Schuppen und wünscht sich halt, dass ihre Eltern sich nicht trennen und dass sie zusammenbleiben und wieder zusammenfinden, und besiegelt das quasi mit ihren Tränen, die dann so auf die Puppen tropfen. Und ehe man sich's versieht, wachen natürlich die beiden Eltern. Wachen die beiden Eltern, Corey und May, als zwei kleine Puppen in diesem Schuppen auf und sind natürlich erstmal geschockt und denken, what, was ist hier los? Wie konnte das passieren? Und dann ziemlich schnell taucht halt Joseph Farris in der Gestalt dieses sehr lustigen Buches auf und erklärt ihnen, dass sie dieses ganze Ding jetzt hier nur überstehen, wenn sie lernen, zusammenzuarbeiten. So, aber die sind halt, ne, wie das so ist, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert oder die Partnerschaft, man ist halt wirklich nicht mehr gewillt, dann auch noch irgendwie zusammenarbeiten zu müssen. Und naja, es ist halt eine schwierige Reise, auf die man sich begibt. Und ich finde, insgesamt ist es auch ein bisschen wirr. Also, es gibt zwar einen klaren roten Faden und in dem Sinne halt auch eine Mission, dass man sagt, okay, ich weiß, wie wir wieder zurück verwandelt werden können. Wir müssen jetzt das und das machen. Und dann gibt's noch mal so einen Turning Point und dann muss man auf einmal was anderes dann noch machen. Und das ist schon so klassisch erzählt, aber ich finde es auch dadurch, dass die Settings halt so super oft wechseln, finde ich es doch ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, das wirkt einfach nur so, weil man so viele Eindrücke hat und weil man nicht eine konstante Umgebung hat, in der dann Sachen passieren, sondern weil ständig alles wechselt, wirkt das für mich so total so zerrissen. Also, dass es nicht ein Spiel ist, weil es ist ja im Grunde genommen gar nicht ein Spiel. Es sind ganz viele Spiele in einem Spiel, ja, wenn man so möchte. Und ich finde, das tut der Story manchmal nicht so gut.
Ja, nee, sehe ich tatsächlich gar nicht so. Also hat mich als auch nicht so gestört. Das sehe ich ja am ehesten so wie bei so einem Pixar-Film. Es ist halt so ein großes Abenteuer, bei dem immer wieder diese neuen Set-Pieces dann für Abwechslung sorgen. Aber wenn ich jetzt mal den Hauptstrang angucke, also wie die Dialoge geschrieben sind, wie die beiden Figürchen zueinander finden, immer wieder aber auch sich dann balgen oder eben sagen, ja, du hast doch keine Zeit für mich und du hast irgendwie den Job angenommen und wir sind doch nur dahin gezogen. Also es kommt ja immer wieder auch so diese Realität durch. Ja, man vergisst ja dann auch immer, wenn man dann so ein Level, sag ich jetzt mal, den Gartenlevel spielt oder irgendwas, vergisst man ja immer wieder, dass man eigentlich eine Story hat von einem Paar, dass ich, ja, dass so ihre Leidenschaft und ihre Liebe verloren hat und eigentlich schon an dem Punkt war, die Beziehung abzubrechen. Und das Buch fragt die dann ja auch, erzählt mir mal, was sind denn die Gründe, was ist denn Passion für euch, ja, oder was sind denn Gründe, zusammenzubleiben in dieser gezwungenen Therapiesitzung. Und dann kommen ja dann auch so sagen, ja, die Mortgage, also die Miete, die Kinder, so diese Verpflichtungen. Und das scheint ja immer wieder durch. Also die Autoren, hat es ja sicherlich nicht komplett ganz alleine geschrieben, es bricht ja immer wieder durch und wir haben ja dann auch immer wieder so cheesy Metaphern, also um die Sweetness zurückzubringen in der Liebe oder so, muss man dann halt gewisse Dinge machen, die dann auch so ganz auch mit dem Holzhammer irgendwie süß sind. Also sprich, da muss man dann irgendwas mit Süßigkeiten erledigen und beide Charaktere verdrehen dann aber auch die Augen, ob der Cheesigkeit des Buches, ja. Das Buch versucht ständig uns hier wieder zusammenzubringen, das funktioniert nicht, ja. Die Realität funktioniert nicht so wie ein Videospiel. Das ist ja im Grunde auch das, was da mitschwingt. Und trotzdem merkt man aber immer wieder, wie sie dann auch sich abklatschen, High Five machen und gemeinsam als Team auf einmal wunderbar wieder funktionieren mit den steigenden Anforderungen. Und ich finde, dass dieser rote Faden wirklich konstant durchgezogen wird. Er fängt mir nur tatsächlich einen Ticken zu spät an. Also wir haben ja 4 Stunden am Stück gespielt und danach hat man das Gefühl, jetzt geht erst diese Beziehungsgeschichte richtig los. Nach diesem ersten großen Abenteuer, wo man so den ersten Downer hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat und so. Und dann geht erstmal diese Therapiesitzung los. Und dann öffnet sich das Buch und sagt, so, wir haben jetzt hier 4 Kapitel, die ihr durcharbeiten müsst, um eure Beziehung zu reparieren. Und da habe ich erst gedacht, so, okay, das ist doch erst das eigentliche Spiel. Was war denn das vorher? War das nochmal ein komplett anderes Spiel? Also ich stimme dir zu, was so spielmechanisch angeht, dass man das Gefühl hat, es ist ein bisschen so ein Flickenteppich. Aber bei einem Spiel tut es ja tatsächlich sehr gut. Also bei einer Serie, bei einem Film oder so würde ich sagen, das muss ja kompakt irgendwie auf 2 Stunden runtergedampft werden, dass das eine konsequente Geschichte ist. Aber bei dem Spiel, dadurch, dass die Geschichte im Hintergrund so permanent durchläuft, hat mir das tatsächlich eher positiv gefallen, dass sie es schaffen, das trotzdem noch so zusammenhängend zu kriegen.
Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass es wirklich erst so spät quasi richtig losgeht, weil ich habe das Gefühl, diese 4 Stunden oder was das waren oder 5, die man halt vorher verbringt, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen, die sind auch von den Vibes und so viel zu negativ, was die beiden angeht. Also da sind sie ja wirklich nur am Nörgeln. Da gibt's ja wirklich fast kein Lob für den anderen und so weiter. Und vor allem May ist immer so super hart mit Corey die ganze Zeit und behandelt ihn so ein bisschen, als wäre er halt völlig dumm. So, und das ist irgendwie so, das zieht einen auch runter. Das zieht die Stimmung runter, obwohl man doch eigentlich richtig Spaß hat, weil das richtig viele tolle kleine Welten sind, in denen man tolle Sachen erlebt, aber die Charaktere sind die ganze Zeit so down. So.
Ja, die stehen ja auch kurz vor der Scheidung und sind in so einer Situation, die sie nicht wollen. Also man hätte es tatsächlich ein bisschen kürzer machen können, finde ich
ja,
auch.
Ja, genau.
Aber es ist schon nachvollziehbar. Also ich wäre auch genervt, wenn ich jetzt in so einer Clay-Figur stecken würde und ständig auf die Fresse bekommen würde.
Das stimmt wohl, ja, klar.
Aber lass uns noch mal ein bisschen über die Mechanik ansonsten reden. Also was macht man denn eigentlich in diesem Spiel? Wir werden in so einer Art Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Setting oder grounded oder so versetzt, weil wir halt eben von einem erwachsenen Körper in eine, naja, Handtellergroße Puppe transportiert werden. Sprich, irgendwie Spielzeug ist überdimensional groß. Also so dieses Setting, diese Atmosphäre, wie man es eben auch schon kennt aus solchen Serien und Filmen, das wird fantastisch umgesetzt, finde ich. Also dass man dann wirklich auf Quietscheentchen wie Auto groß reitet, dass man mit der Modelleisenbahn fahren kann. Also so Kinderzimmer haben wir dann als Setting. Im Garten sind wir unterwegs und treffen Eichhörnchen, die größer sind als wir. Und genau, und diese Koop-Mechanik, die ist wirklich großartig umgesetzt. Jeder dieser beiden Figuren hat nämlich immer unterschiedliche Fähigkeiten und die bleiben nicht im ganzen Spiel konsequent die gleichen.
Ja, genau. Also das hat sich schon du hast ja A Way Out nicht gespielt, und man kann halt deutlich sehen, wie quasi das Fundament genommen wurde und einfach drastisch weiterentwickelt wurde. Also bei A Way Out musste man halt auch ganz viele Sachen parallel und zusammen machen, wo dann auch ab und zu Bildschirme wechselten und so weiter. Hier haben sie das Ganze noch weiter gesponnen. Da wechseln auch mal die Perspektiven, dann ist man auf einmal in 2D zum Beispiel oder muss verschiedene Dinge halt beachten, dass man sich gegenseitig Sachen zurufen muss, weil man nur auf seinen eigenen Bildschirm kurz gucken kann und nicht eben sieht, was der andere so macht. Ne? Also es ist wirklich super viel Kommunikation auch dabei. Das ist ja das Geile irgendwie, weil der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beziehung ist ja auch Kommunikation. Und so ist es halt auch bei diesem Spiel, dass man eigentlich nur weiterkommt, wenn man sich gut abspricht und sagt, hier, ich brauche mal eben da deine Hilfe. Und sonst komme ich nicht weiter. Und das wird halt pro Level, sage ich jetzt mal, so gelöst, dass jeder von uns eine eigene Fähigkeit bekommt und die sich dann quasi ergänzen. Also man kriegt zum Beispiel den Kopf eines Hammers und der andere bekommt die Nägel. So,
eine Nagelkanone, genau.
Genau, eine Nagelkanone. Und dann kann man sagen, kannst du mal bitte hier da den Nagel hinschießen, damit ich mich da dran hangeln kann und auf die andere Seite komme und so. Und mit dem Hammer kann man dann noch irgendwie Barrikaden kaputt machen, damit man weitergehen kann. Und so läuft das Ganze dann immer ab. Also es gibt immer auch Wege, die der eine nehmen kann, der andere aber nicht. Und dann muss man sich helfen und gucken, wie kommt der andere jetzt hier rüber. Und das ist halt so krass gemacht und so bunt, und es gibt jedes Mal in jedem neuen Level oder Setting eine andere Mechanik. Das heißt, die haben so viele Mechaniken da drin, dass quasi die, also alles, was man in Jump and Run machen kann, ist in diesem Spiel drin.
Wirklich alles. Also wir übertreiben nicht. Das Spiel dauert ungefähr 12 Stunden. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, Minigames macht, kann man da auch 15 bis 16 Stunden unterwegs sein. Ich sage jetzt mal so, 12 Stunden braucht man für die Story zum Durchspielen, wenn man wenig an den Stories hängt. Wir sind da eigentlich auch recht gut durchgekommen, auch wenn es mal hin und wieder mal ein paar kniffligere Sachen gab. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen Plattformer-Erfahrung hat, kommt man da, glaube ich, ganz gut durch in 10 bis 12 Stunden. Und naja, eher 12 bis 14. Und wirklich ungelogen, also wirklich auch ohne Übertreibung, jede Dreiviertelstunde rum, ja, bist du in einem komplett neuen Spiel. Also ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber jeder Level, würde ich jetzt sagen, dauert so eine Stunde. Das sind meistens immer so thematisch abgekapselte Dinger. Dann bist du mal eben in einem Unterwasser-Level unterwegs oder dann eben in einer Schneekugel gefangen. War auch wunderschön, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen. Lasst euch wirklich überraschen von diesem Spiel. Aber diese Nagelgeschichte zum Beispiel, ja, führt dann aber auch immer wieder zu neuen Rätseln. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man eine Stunde lang mit diesem Nagel und dem Hammer zum Beispiel immer das Gleiche macht, sondern am Anfang hat man einen Nagel und dann kann ich den hinschießen, du hangelst dich rüber. Dann kriege ich den zweiten und dritten Nagel dazu und dann muss man schon deutlich komplexer damit arbeiten oder muss dann zum Beispiel auch irgendwelche Bretter, die sich bewegen, mit dem Nagel festhalten, während du dann drüber balancierst. Du kannst mir aber dafür dann eben die Flaschen zerstören, damit ich da wieder durchkomme. Und dann zack, eine halbe Stunde später hat man irgendwie auf einmal ist man in einem Wespennest gefangen und kriegt dann irgendwie so Spezialwaffen, wo dann ich Harz verschießen kann. Und dann hat man auf einmal so einen Gears of War-artigen Horde-Modus, wo dann irgendwie ständig Viecher kommen und ich baller überall diesen Harz hin. Und du kannst mit so einem Flammenwerfer, der dann kleine Streichhölzer schießt, diesen Harz anzünden und alles explodiert. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, auch so auf der Meta-Ebene, hat man durchaus auch manchmal kleine andere Genres. Ich möchte das wirklich nicht wegnehmen, weil das war so ein mega Überraschungsmoment.
Ja, ja.
Aber voll. Es gab 2, 3 Stellen, wo dann wirklich auch das komplette UI sich ändert und man so augenzwinkert, dann auf einmal Klassiker der Spielehistorie, ja, so möchte ich es mal andeuten, nachspielt und dann auch wirklich gute Umsetzungen von diesen Ideen hat, die wirklich nur so als Gag auf der Metaebene funktionieren, aber eben auch in dem Setting, wo man sich gerade befindet, total stimmig sind. Man steuert Flugzeuge zwischendurch, man hat einen Flugmodus und so weiter. Also unfassbar, welche Kreativität auf diesem Spiel ausgegossen wurde, dass man wirklich jede Stunde mit einem neuen Kniff überrascht wird. Sowohl inhaltlich, also sowohl vom Setting, von der ganzen Umgebung, die ja wirklich auch mit unfassbar viel Liebe gestaltet worden sind.
Voll.
Und dann aber auch noch diese Spielmechanik. Also hätten sie die Hälfte der Spielmechaniken drin, wäre es immer noch mehr als in den meisten Jump'n'Runs, die ich je gespielt habe.
Ja, genau. Also ich hatte gestern kurz den Einfall, als wir gespielt hatten, dass es quasi so ein bisschen ist wie What Remains of Edith Finch, dass man immer so verschiedene Welten quasi hat. Ja. Nur in extra large. Also das ist halt in AAA, genau, dass man halt super viele davon hat und es sieht alles geil aus und alles funktioniert davon. Und es gibt fast keine Bugs. Also wirklich, wir hatten, glaube ich, nur einmal so einen Glitch und sonst überhaupt gar nichts. Es funktioniert alles perfekt. Wir sind einmal online rausgeflogen und mussten uns neu verbinden. Also es ist eigentlich unglaublich, dass
das... Und da war auch keine Mechanik dabei, wo ich sage, die macht jetzt weniger Spaß tatsächlich. Ja, du fandest, also eine war so ein Hirnknoten, aber sie war ja nicht schlecht gemacht. Sie war ja total clever.
Nein, aber ich finde, das Problem an dieser Mechanik ist nicht, dass sie existiert, sondern dass ich vergesse, dass ich sie habe. Das ist ein bisschen schwierig so zu erklären, ohne zu sagen, was es ist. Aber es ist eine Fähigkeit, an die man nicht immer denkt, wenn man gerade spielt.
Genau, weil die anderen hatten immer so ein Gimmick auf dem Rücken. Also bei den anderen hat man immer gesehen, man hat jetzt einen Magnet auf dem Rücken oder eine Nagelkanone. Und bei der Fähigkeit, das war eher so eine magische Fähigkeit, sage ich jetzt mal, die hat man deinem Charakter nicht angesehen, das stimmt. Ja, bei mir, ich hatte wenigstens noch so ein Item in der Hand. Aber auch da, ich kann ja mal so andeuten, in die Richtung Braid oder so. Also ja, man hat eigentlich das komplette Braid-Spiel dann auch noch mal in einem Kapitel drin. Unfassbar. Also ich bin wirklich sprachlos, wie dieses Spiel so zustande gekommen ist. Denn EA gibt den Leuten ja mit dem EA Originals komplette kreative Freiheit. Also mehr unterstreichen kann man das, glaube ich, nicht als Beweis. Dass sie nur sagen, hier habt ihr ein bisschen Budget, ihr könnt euch komplett austoben und wir wollen quasi Indies auf einem sehr, sehr hohen Qualitätslevel umsetzen. Und dieses Ziel ist so dermaßen erreicht worden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie Hazelight Studios dieses Spiel finanziert bekommen hat in der Größenordnung. Ahnung. Also das hat einen Scale oder also eine Größenordnung, die ich so in einem Jump'n'Run wirklich noch nie gesehen habe. Also Ratchet & Clank, Mario Sunshine, Galaxy, nehmt jedes dieser einzelnen Spiele und legt da nochmal eine Schippe drauf. Also ganz, also wirklich, ich habe das Gefühl, es ist ungefähr so viel Arbeit gewesen wie ein Ratchet & Clank und ein Mario und noch ein Crash Bandicoot 4 gleichzeitig parallel zu entwickeln. So kommt mir das vor, weil jede Welt ist anders, jede Welt ist detailliert, jede Mechanik funktioniert einfach geschliffen gut. Das wirkt jetzt auch nicht überhastet oder hingerumpelt, dieses Spiel. Ich bin echt, also so sprachlos hat mich, glaube ich, noch kein Spiel gemacht.
Ja, und du kannst halt nicht einfach Copy-Paste machen und die ganzen Assets übernehmen für die andere Welt. Die werden einfach komplett neu gebaut. Also für jedes einzelne Ding. Und was auch super wichtig ist, man hetzt halt nicht so dadurch. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie einmal durch das Ding kommt, sondern in dieser Welt passiert halt auch sonst noch so viel. Also es gibt noch kleine Minispiele, die quasi so als Auflockerung zwischendurch passieren. Wir haben zum Beispiel gegeneinander so eine Art Curling gespielt oder Tauziehen. Wir waren in Videospielen dann nochmal drin. Also es ist wirklich auch da unfassbar viele lustige kleine Ideen noch zur Auflockerung, dass man so eine gewisse Challenge einfach zwischendurch noch hat, damit man auch so ein bisschen Abwechslung, was die Aufgaben an sich betrifft, hat. Ja. Und natürlich, dass man überall auch guckt, so, was ist das? Kann man da was machen? Manchmal kann man halt irgendwie was auslösen und dann schickt man eine Rakete los und die explodiert dann. Oder man schaltet Lichter an und aus, die dann irgendwas zeigen oder eine Musik spielen oder irgendwas. Also man sieht sich halt automatisch um und guckt, ist hier irgendwas? Sind hier lustige Easter Eggs versteckt? Kann man hier irgendwas machen?
Und man findet ständig kleine putzige Sachen.
Genau, und das ist ja das Geile. Also da steckt so viel drin, dass man nicht einfach nur durchläuft, als ob man jetzt einen Pixar-Film spielt, sondern man guckt sich halt auch noch um und denkt so, okay, hier, diese Ecke sieht komisch aus, hier muss noch irgendwas passieren, hier ist doch bestimmt irgendwo noch was versteckt und so. Also es ist total geil, ich find's mega krass.
Und es ist so liebevoll, wir waren ja dann in dieser winterlichen Stadt, also da hat man ja wirklich so das Gefühl, man ist in so einem Europapark-Setting unterwegs, so Disney, Castle und so weiter. Wunderschön, also auch wirklich romantisch, das haben sie ja wirklich fantastisch hingekriegt. Die Figuren haben dann auch passende Klamotten an, also auch Cory und so verändert sich ja ständig, ja, die haben ja ständig irgendwie detaillierte auch andere Sachen an, haben dann mal Schlittschuhe an und so weiter. Und dann sind wir da rumgelaufen und in dieser Stadt kann man sich wirklich eine Stunde lang aufhalten und sich kleine Sachen angucken. Da laufen so so Arbeiter und Leute, Kreaturen rum, die so ein bisschen an die Arbeiter aus den Fraggles erinnern. Ja, so, die so Kauderwelsch reden, so simlisch. Und da war dann einer, der hat Pfannkuchen gebacken. Und dann konnten wir halt wirklich an diesen Stand gehen und einfach alle Pfannkuchen aufessen. Und natürlich macht man das dann auch. Und es war ein extra Dialog, der dann auch gesprochen wurde. Also allein schon, wie viel Lines an Dialog diese zwei Hauptfiguren haben, das ist ja unfassbar. Dass auch so eine Nebentätigkeit wie Pfannkuchen essen, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, da kommen dann extra nochmal kleine Sätze, die die zwei Figuren sagen. Also die sind so lebendig, weil die auch die ganze Zeit babbeln und reden und quatschen und alles kommentieren. Gleichzeitig ist es aber auch ein Hilfesystem. Wenn man an dem Rätsel mal festhängt, dann sagt er zum Beispiel, dann ruft Corey irgendwie so rüber, so, hey, probier doch mal, ich glaube, du musst da hinten lang oder so, ja? Also wenn man kurz eben nicht weiterkommt, dann kommen solche Hilferufe im wahrsten Sinne des Wortes, die einem dann so wieder in die richtige Richtung schubsen. Großartig. Ja. Und man kann mit der Eisenbahn fahren. Ja? Da liegen dann Schneebälle rum. Da kann man die Schneebälle aufheben und sich eine kleine Schneeballschlacht liefern. Und was ich auch richtig gut finde, es gibt ja immer wieder so Passagen, wo man von einem Level zum nächsten gleitet. Da haben sie dann so ein Rail-System eingebaut, dass man halt so schlittert auf so Achterbahnschienen und halt wirklich so grindet, als hätte man so Inliner an oder so, um halt so den Transfer irgendwie schick zu machen. Oder man fährt dann mit Schlittschuhen irgendwie den Berg runter. Und auch da gibt's immer wieder so Stellen, die einen herausfordern, weil man ja ständig im Koop sein muss, immer wieder sich so zu battlen. Ja, also nicht nur durch die Minigames, sondern auch, wenn man dann zum nächsten Abschnitt fährt, dann fordern die einen auch immer so raus. Dann sagt Corey so, wer als erster unten ist, hat gewonnen und rennt irgendwie los. So, und großartig. Und da wird man immer auch angespornt, sich so gegenseitig, obwohl man eben im Koop ist, so auch sich so ein bisschen im Wettkampf zu messen. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemerkt, dass sowas in dem Koop auch einfach unfassbar wichtig ist. Ja, so dieses kleine Schneeballschlacht. Ha, ich habe dich viermal getroffen. Oder die Minigames zu zählen, wer mehr Minigames gewonnen hat und noch eine Revanche und so. Fantastisch.
Ja, es ist echt krass. Es ist wirklich, hab dann auch, glaube ich, so sehr ich die erste Hälfte genossen habe und gestaunt habe, was da alles Buntes dabei ist und welche Ideen da sind und mich gefragt habe, was kommt da noch. Ich finde, sobald es dann in diese richtige Therapie-Session quasi geht, öffnet sich das Spiel für mich viel mehr. Also du hast dann mehr so Open-World-Passagen quasi, wo du Sachen erkunden und sehen kannst in diesem Level, wo du dann deine, genau, es ist nicht mehr ganz so linear, und die beiden sind halt auch dann nicht mehr so negativ, also die haben ja dann schon ein bisschen was erlebt und fangen auch dann auch an, stolz auf sich zu sein, dass sie so gut zusammenarbeiten, und ich finde, dann macht es richtig Spaß, weil dann hast du selber auch so dieses Belohnungsgefühl, dass du wirklich was geschafft hast mit denen und freust dich, dass sie jetzt endlich mal anerkennen, dass sie eigentlich ganz cool zusammenarbeiten gerade. Und es ist so schön, das ist ein so schöner Moment, finde ich. Und ja, es ist einfach, ich weiß, es hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können oder ein bisschen direkter in diese Richtung vielleicht gehen. Aber an sich ist es schon echt, echt cool, dass es so ist, wie es ist.
Bei mir schlagen da so zwei Herzen an einer Brust. Ich hätte von der Dichte der Story, da bin ich ganz bei dir, dass man diesen Moment, wo sie an den Punkt der Therapiesitzung kommen und dann arbeitet man eben so diese etwas holzhammerigen Seiten des Buches durch, was ja durchaus auch mit Absicht so gemacht ist. Ja, das ist ja sehr augenzwinkern so. Ihr müsst jetzt eure Leidenschaft zurückgewinnen, so. Oder Passion. Ich habe ja die magnetischen angesprochen, so your attraction. Und Attraction in Englisch ist ja auch die Anziehungskraft. Und das ist natürlich, ist der Level, hat dann mit Magneten zu tun. Und man arbeitet darauf hin, dass die Magnete, wir haben ja beide ein Einzelstück. Und sie sagt dann auch schon so, du kannst den Magnet nicht durchbrechen, so funktionieren Magnete nicht, ja?
Ja.
Und dann so, ach, jetzt sei doch nicht immer so realistisch. So,
ja. Also,
genau den Dialog, den man quasi auch denkt. Du hast dann die Plusseite, ich habe die Minusseite und dann müssen wir zusammenarbeiten und die Magnete ziehen sich dann am Ende des Levels mehr an als vorher. Und das ist ja eigentlich auch süß, ja? So.
Ja.
Das ist so, wie so ein Kind sich das eben halt auch vorstellt und das passt ja auch wunderbar zu diesem Spiel. Und aber auch eben dieser Kommentar, dann kommt, jetzt sei doch nicht so realistisch, jetzt akzeptiere es doch einfach, dass wir hier in einer Fantasiewelt sind. Und es ist ja auch sehr fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir befinden uns zwar in diesen Puppen und stellenweise haben wir auch wirklich realistische Settings. Also wir sind dann im Baumhaus unterwegs oder eben im Kinderzimmer und treffen dann eben auch auf Stofftiere und so weiter. Mhm. Aber zwischendurch haben wir ja wirklich, ich habe schon gesagt, so Mario Galaxy und so, zwischendurch lockert sich dieses Setting immer und wir sind dann halt auf magische Art und Weise auf einmal in einer Schneekugel nochmal kleiner oder auf magische Weise irgendwie treffen wir auf Weltraumspielzeug und auf einmal sind wir wirklich in so einem Anti-Schwerkraft-Level. Also da nimmt sich das Spiel auch diese Freiheiten dann nicht zu sehr auf diesem, in Anführungszeichen, Realismus zu pochen. Ja. Weil natürlich kannst du die Schwerkraft nicht im Kinderzimmer ausschalten, ist ja klar. Aber so funktioniert halt diese Welt nicht. Ja? Das Buch kann uns überall hin teleportieren und transportieren, was jetzt gerade für unsere Mission wichtig ist. Und ich finde, das ist auch sehr gelungen, dass es immer noch irgendwie zu diesem Setting passt, dass wir halt auf magische Art und Weise in Puppen drinstecken, dann kann man auch das akzeptieren.
Ja, es ist ja sowieso schon alles absurd, ne? Also wenn man eben schon in dieser Situation ist, dann kann man das auch ausreizen und dann richtigen Quatsch machen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie waren nicht ganz bei sich. Also, dass es da vielleicht auch zu Substanzeinnahme gekommen ist während dieser Entwicklung. Also da sind schon auch Sachen dabei, wo wirklich sehr viel passiert auf dem Bildschirm und wo du denkst, oh Gott, ich muss gleich brechen, weil so viel Farben und so viel Formen.
Aber Anne, du bist doch eine Figur aus Leim. Nee, was heißt Lehm? Du kannst ja nicht kotzen.
Ja, doch, natürlich kann ich kotzen. Das wirst du schon sehen, dass ich das kann. Ja, also es ist wirklich echt krass. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe es wirklich auch noch nie in dieser Form so ein Spiel gesehen. Und ich finde es sehr mutig, das so zu machen. Weil, wie gesagt, ich stelle mir diesen Joseph Ferris vor, wie er da vor einem Komitee von EA steht und erklären will, was dieses Spiel ist und dass sie ihm doch bitte 85 Milliarden Euro geben, damit er das durchsetzen kann.
Ich würde echt gerne wissen, was das gekostet hat, das
Spiel. Ja, ich möchte es auch wissen. Und ich möchte wissen, wie viele Mitarbeiter Hazelight hat.
Ja.
Das muss wirklich ewig gedauert haben. Das ist echt, also das ist wirklich hart, wie krass.
Und dass es aber dann aber auch so rund und geschliffen ist. Das finde ich halt. Also da fehlt kein Mühe mehr an Polish. Also das ist einer der gepolischten Spiele, die ich wirklich gesehen habe. Weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, diese Zwischensequenzen, es gibt ja wirklich ausufernde, lange Zwischensequenzen, die auf dem Niveau animiert sind wie Pixar-Filme. Wirklich, ohne Scheiß. Also die zwei Figuren haben unfassbar geile Mimik. Die beiden Synchronsprecher sind fantastisch. Also wir haben es jetzt auf Englisch gespielt. Das wird gesprochen von Joseph Balderrama und Annabelle Dowler, die sehr britischen Humor da auch reinbringen. Finde ich richtig, richtig gut. Immer so, sagt sie, ist sehr sarkastisch und so weiter. Und er ist eher so der Liebevolle, der sagt, jetzt sei doch nicht so. Ja, und so ein bisschen der Stay-at-Home-Dad ist, während sie eben die Karrierefrau ist. Also auch da wird so ein bisschen mit diesen klassischen Klischees gebrochen, finde ich sehr, sehr gut. Sie hat auch meistens oft die fetten Waffen und Wummen, dass man eben auch nicht so dieses typische Männlein-Weiblein-Prinzip hier drin hat, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Und weißt du, was ich gerade sehe? Das ist ja krass, weil ich gerade den Synchronsprecher nachgeschaut habe. Das Buch wird von Ferris zwar gemotion captured, also der hat die Bewegungen von dieser Figur gemacht, aber der Typ, der den Hauptcharakter spricht, spricht auch das Buch.
Ach, hör auf.
Das ist ja krass. Der Balderrama spricht sowohl den Corey als auch das Buch, ja. Und Ferris hat Motion Capture für Dr. Hakim, so heißt das Buch, gemacht. Krass. Ja, der ist ja wirklich sehr wandlungsfähig. Wahnsinn.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, der hätte auch die Stimme gemacht zu dem Buch.
Es passt ja auch, weil der Dialekt so passt, gell? So ein spanischer Vollblut-Typ, dieser Klischee, dieser Dr. Hakim.
Ja, krass.
Genau, krass, krass, krass.
Ich muss aber noch eine Sache anmerken, die ich so ein bisschen, die vielleicht nicht so wichtig ist, aber schon irgendwie negativ ein bisschen auffällt. Und zwar ist das Kind.
Oh ja.
Also dieses Kind, erstens sieht es nicht so geil aus. Also es sieht irgendwie komisch aus an sich. Also nicht mal, dass es komisch animiert ist oder so, sondern es hat komische Gesichtszüge, komische Haare. Ja. Sieht sehr komisch aus, finde ich. Und es irgendwie reagiert es auch nicht so unbedingt, wie ich mir ein Kind vorstelle, in diesem Alter, das auf eine Scheidung reagiert.
Was soll die sein? So 9, 10, 11 höchstens?
Ja, irgendwie in diesem Dreh. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich ich finde nicht, dass das ein gutes Kind ist. So.
Nee. Kinder in Videospielen sind ja oft ein schwieriges Thema, in Filmen und Serien ja auch. Ich finde auch, sie reagiert nicht sehr authentisch, weil sie wirkt so vernünftig.
Ja, sie ist
so der Ruhepol in dieser Dreierkonstellation und sie ist so bedacht und redet sehr förmlich und wohl überlegt und dann spricht sie den Papa an und dann spricht sie mal die Mama an in diesen Zwischensequenzen und tickt auch nie aus. Also ein Kind in diesem Alter ist dann halt auch mal wütend und sauer und schmeißt hin und quengelt und macht und tut und das ist ja gar nicht so. Da liegt dann mal was am Boden, dann steht das Kind, klettert hoch und hängt es wieder auf und so, ist auch noch ganz ordentlich. Es gibt sicherlich so Kinder, aber ich fand auch, dass das sehr unrealistisch wirkte und so ein bisschen... Es musste so sein für die Geschichte und für die Erzählung, ja. Aber auch in den emotionalen Momenten, als das Kind dann weint, wirkt es auch so ein bisschen künstlich einfach. Also ich finde, das ist auch der schwächste Charakter in dem ganzen Spiel, absolut.
Ja, also sie kommt jetzt auch nicht so unendlich oft vor, natürlich, ne, weil wir ja mit diesen zwei Figuren beschäftigt sind. Aber in den Cutscenes ist sie ja durchaus dann an einigen Stellen doch präsent und wichtig. Und ich, ja, sie macht das irgendwie, weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie dann die Stimmung oder so zerstört oder die Illusion oder was, aber sie ist halt irgendwie sehr, ja, sehr, sehr nicht kindisch in diesem Zusammenhang.
Aber braucht es vielleicht als Gegenpol, weil die anderen Charaktere alle so kindisch sind.
Ja, weil die sich dauernd fetzen und so. Und das Buch so verrückt ist. Ja.
Hazelight hat übrigens 65 Mitarbeiter. Also Wahnsinn, dass die das hingekriegt haben in dem Scale. Und der Vorgänger hatte von EA ein Budget von 4 Millionen Dollar. Also 3,7 Millionen Dollar, haben sie gesagt, hatte A Way Out. Also da wird schon, glaube ich, nochmal, da kannst du, glaube ich, nochmal eine Null dranhängen für dieses Spiel.
Ja, höchstwahrscheinlich, also
krass. Also mehr muss es auf jeden Fall gewesen sein. Das ist eine ganz andere Nummer.
Und wo du A Way Out nochmal ansprichst gerade, ich habe ja schon gesagt, dass da einiges weitergesponnen wurde. Also bei A Way Out, nur kurz nochmal zur Erinnerung, ging es ja um zwei Menschen, die zusammen im Knast sitzen, sich nicht kennen und dann aber sich ganz gut verstehen und eine Flucht planen zusammen und diese dann auch durchführen und quasi dann draußen auch so sich anfreunden und dem anderen auch aushelfen und so weiter. Also versuchen halt in diesem Setting so ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und da wurde schon recht viel mit dieser Mechanik gearbeitet. Da war es ja auch so, man kann es nicht alleine spielen, man muss es mit jemand anderem zusammenspielen. Und du hast halt dann auch diese Splitscreen-Wechsel teilweise auch, wo dann noch so ein dritter Screen oben dazu kommt und da passiert auch noch was. Oder einmal sieht man nur den einen Bildschirm, einmal sieht man nur den anderen Bildschirm. Und man muss verschiedene Wege gehen und da was auslösen, damit der andere da was machen kann. Die Story war natürlich viel, viel ernster. Was ich aber auch cool fand, also ich fand A Way Out für alle, die das noch nicht gespielt haben, definitiv nachholen. Ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Und das ist jetzt quasi so, also wirklich die Over-the-Top-Erweiterung von dem ganzen Ding. Ich weiß jetzt, ich könnte nicht mal sagen, welches davon besser ist, weil die so unterschiedlich sind einfach. Aber dieses Prinzip, ich glaube, die haben halt so ihre Nische gefunden mit, wir machen Spiele, die man nur im Koop spielen kann. Und werden dann halt jetzt gucken, was man da so für Geschichten erzählen kann, denke ich mal. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil wer macht schon so ein Spiel sonst? Also, wo hast du schon mal so ein Spiel gesehen, wo man unbedingt jemanden als Koop-Partner haben muss und dann die Aufgaben so angegangen und so gelöst werden müssen? Also, die sind schon ziemlich einzigartig und ich bin total gespannt, ob es weitergeht in diese Richtung. Also, ob man dann vielleicht nochmal ein komplett anderes Themenfeld sich aussucht und versucht, diese Koop-Aspekte da einzubringen. Oder ob man irgendwann sagt, okay, wir machen jetzt mal was vollkommen anderes.
Eine Sache müssen wir noch sagen. Die Geschichte ist ja zwingend Koop, aber sie haben alles richtig gemacht, nämlich, dass man es nur einmal kaufen muss.
Ja.
Also wenn ihr das jetzt spielen wollt, egal ob lokal oder online, das macht wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Das spielt sich genau identisch. Also auch online hat man einen Splitscreen, einen gezwungenen Splitscreen, wo ich erst dachte, oh, das ist ja voll blöd. Ich brauche doch deinen Bildschirm nicht. Wir können doch reden. Also ihr solltet natürlich irgendwie per Discord oder so miteinander im Gespräch sein, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber der Splitscreen ist tatsächlich sehr wichtig und auch nötig, weil man durchaus auch da Informationen hat, die man dann braucht. Also ich kann zum Beispiel stellenweise dann auch auf deinem Bildschirm besser sehen, wo du gerade bist,
ja,
um abzuschätzen, weil man sehr viel mit Timing arbeiten muss. Also wir müssen dann irgendwie runterzählen, 3, 2, 1, jetzt, weil ich dann irgendwelche Farbschalter drücken muss, damit du auf der richtigen Ebene landest und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Splitscreen schon gut, dass der immer da ist. In so 2D-Passagen wird der dann auch eben abgeschaltet, dass man beides mal auf einen Bildschirm guckt, aber das ist schon gut. Und man muss das Spiel nur einmal kaufen, tatsächlich. Also egal, auf welcher Plattform ihr das spielt oder kauft, PS5, PS4, geht auch beides. Auch da gibt's Crossplay, also es geht auch, wenn einer eine PS5 hat, einer eine PS4, dann kann man auf der PS5 tatsächlich nämlich auch die PS4-Variante installieren und sich dann darüber im Koop treffen. Auch gut, auf dem PC geht es, glaube ich, ein bisschen am kompliziertesten noch im Vergleich zu den anderen. Also beim anderen lädt man sich halt einfach ein. Fertig, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber am PC war es ein bisschen verwirrend, weil im Origin Store diese Testversion nicht direkt auffindbar ist. Also man sucht nach It Takes Two und dann kommt da nur, man kann es jetzt kaufen oder man kann eben EA Plus Mitglied werden und das dann in diesem Vault halt spielen. Da hat man ja auch Zugriff auf diese Spiele. Mhm. Aber nirgends war eine Version zum Spielen. Dann hast du mir eine Game-Einladung geschickt, weil du hattest die PC-Version installiert und dann stand bei mir immer, ja, ich muss es kaufen. Und bei dir stand, ja, der Partner muss sich's halt einfach runterladen, diesen Friends Pass.
Ja, sonst kann ich dich nicht einladen.
Genau. Und der kam aber nirgends, dieser Friends Pass. Also ich hätte jetzt erwartet, wenn einem einer, der das Spiel oder eine, die das Spiel hat, einen Code dafür schickt, das ist kein Zahlencode, sondern einfach eine Spieleinladung, dass ich dann auch auf die Seite im Store vermittelt werde, wo ich diesen Friends Pass, diese Trial-Version runterladen kann. Ich muss ja das Spiel auch installieren. Und ja, ist ja auch nicht zu wenig, es waren irgendwie 40 Gigabyte oder so. Mhm. Und das war dann der Trick, weil man musste ganz, ganz, ganz runterscrollen auf dieser Shop-Seite, ganz, ganz runter. Und das war dann gelistet bei ähnliche Spiele. Was für eine bescheuerte Idee. Also es war nicht auf der Spielseite selber, sondern bei ähnliche Spiele war A Way Out und diese Friends Pass Version. Und dann habe ich dort auf Gratis geklickt, wo Gratis stand und bin wieder oben auf der Shopseite gelandet. Man muss wirklich auf das Bild klicken. Also auch da nochmal eine kleine Hürde eingebaut. Das lässt sich sicherlich fixen und das werden sie vielleicht auch dann jetzt im Support irgendwie merken, dass das vielleicht nicht ganz so geschickt ist, aber zum Zeitpunkt, wo wir es gespielt haben, waren wir echt eine Viertelstunde beschäftigt, überhaupt zu finden, wo man diese Version runterladen kann. Und das ist wirklich das, wo es am schlechtesten geklappt hat, wo ich echt schon ein bisschen stinkig war, was das denn jetzt soll.
Ja, das war sehr fummelig, das stimmt. Das war nicht optimal. Und ich dachte auch immer so, mach ich was falsch? Und du dachtest, mach ich was falsch? So, und wir unsere... Ich kann dir keine Einladung schicken. Ja, aber hier steht, ich brauche eine Einladung. Ja, aber ich kann dir keine schicken, weil du den Pass nicht hast. Aber hier steht, ich brauche eine Einladung. Es war wirklich so, Das war echt ein bisschen lustig auch, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Spaß dabei. Aber gut, es hat im Endeffekt ja dann doch geklappt und dann ging's los und dann hatten wir nur Fun. Das war echt schön.
Fun. Mhm. Genau. Wiederspielbarkeit wollte ich noch sagen. Ja. Also ich werde das Spiel sicherlich, ich habe jetzt überlegt, okay, ich spiele es jetzt mit dir durch, wir hatten uns ja dafür auch verabredet für den Podcast und so und habe jetzt überlegt, das Spiel ist so gut, ich würde das vielleicht auch nochmal mit jemand anders durchspielen
wollen. Absolut.
Weil das Spiel ist, glaube ich, ein zeitloser Klassiker. Also es ist echt ein Instant Classic geworden, aber jetzt nicht sofort. Dafür ist es mir dann doch zu linear, weil die Rätsel, wenn man die mal kapiert hat, was man machen muss, dann kann man da, glaube ich, schon eher wie ein Speedrun dann durchrennen.
Ja.
Aber so mit Abstand von einigen Jahren ist das, glaube ich, so ein Ding, was ich immer mal wieder, wenn jemand da ist, wenn man mal wieder sich treffen kann mit Freunden zu Hause. Das ist so ein Ding, wo man auch wirklich einfach 2-3 Stunden reinspielen kann mit jemand, mit dem man Bock hat auf Couch-Koop. Man kann es in seinem eigenen Tempo spielen. Man muss da ja nicht so durchhetzen. Es wird ein Spiel sein, was ich, glaube ich, immer mal wieder rausholen werde. Und das mache ich tatsächlich bei sehr wenigen Spielen, aber fantastisch.
Ja, glaube ich auch. Also ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen und wahrscheinlich gar nicht so allzu weit von der Jetztzeit entfernt, weil ich unbedingt wissen will, wie andere Leute auf dieses Spiel reagieren. Also ich finde es total interessant, wenn ich jetzt irgendjemand anderen einlade und sage, hey, komm, wir spielen dieses Spiel. Ich habe es, du brauchst es nicht kaufen. Los geht's. Ja. Und dann zu sehen einfach, wie die Leute darauf reagieren und was sie dazu sagen und so. Das finde ich total spannend. Und deswegen glaube ich schon, dass ich mir bald nochmal jemanden suchen werde, um einfach nur diese Reaktion zu sehen, ob sie begeistert sind oder ob sie damit überhaupt nichts anfangen können.
Und ich hatte mir auch schon lang vorgenommen, A Way Out endlich mal durchzuspielen.
Ja,
das hat der Daniel damals gepodcastet und hat es ohne mich gespielt. Aber ich habe mich schon mit Attila bei unserem Le Buffet-Format, das war ja neulich im Game Pass, glaube ich, ist das aufgetaucht. Da haben wir uns auch schon verabredet für. Aber dann habe ich gedacht, naja, jetzt muss ich erstmal A Way Out ruhen lassen, weil das nächste Spiel schon da ist. Aber das werde ich auf jeden Fall nachholen, jetzt nach diesem Erlebnis. Two Tale of Brothers, oder wie es hieß, mochte ich ja auch schon sehr gerne. Also das wird so ein Studio, Hazelight ist jetzt ab sofort ein Studio, wo es einfach gar keine Frage ist, dass ich dieses Spiel spielen werde, wenn da was Neues kommt. Hammer.
Ja, ich glaube auch, damit haben sie sich wirklich jetzt, wie sagt man so schön, einen Meilenstein gesetzt, eine Legende erschaffen, ihr wisst, was ich meine, Herrgott. Ja. Sie haben es geschafft, so.
Ganz ehrlich, Anne, also wir haben jetzt erst den 28. März, ja?
Ja.
Aber ich würde 100 Euro drauf wetten, dass das ein Spiel ist, was wir bei den Game Awards nochmal wiedersehen werden, was wir in jeder Top-10-Liste, die irgendwas auf sich hält, finden werden. In unserer persönlichen, ich glaube, da kann ich für dich auch sprechen, ist es, glaube ich, festgesetzt.
Absolut.
Also, dass das Spiel noch unter die Top 5 rutscht in diesem Jahr, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das ist eins der Highlights des Jahres, da lege ich mich sowas von fest, dass da noch Spiele rankommen werden, auf diesem Level kreativ zu sein, rund zu sein, Spaß zu machen und so ein fettes Paket einfach zu liefern mit dieser Herzlichkeit und Wärme, da muss schon einiges noch kommen tatsächlich, um an diesem Thron zu rücken. Und das sage ich wirklich nicht leichtherzig, wie sagt man da, leichtsinnig.
Ich freue mich übrigens dann auf die Game Awards, wenn dieses Buch dann als
als
reale Version dann da steht, hoffe ich. Das muss sein.
Ich meine, die sind ja Best Buddies, der wird ja auf jeden Fall vor Ort schon gebucht sein, da freue ich mich auch drauf.
Ja, es muss sein. Ich erwarte das jetzt von den Game Awards. Ja, wundervoll. Ich danke dir, Manu, dass du dieses Spiel mit mir spielst.
Ebenso.
Ich finde es toll, ich finde es super und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen zu Hause. Probiert es, das ist toll, es macht Spaß, es ist was für jeden, in jedem Alter auch. Man muss, glaube ich, auch noch nicht mal so krass Videospielerfahrung haben, weil das die Mechaniken so super selbsterklärend dann auch sind und man lernt auch sehr schnell, wie diese Dinge funktionieren. Also auch da vielleicht kleinere Geschwister, größere Geschwister, alle mitnehmen, ausprobieren. Finde ich, also es ist wirklich ganz, ganz toll.
Aber auch nicht unterschätzen darf man, dass es durchaus auch wirklich Jump'n'Run-Passagen hat, die man dann ein paar Mal versuchen muss, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so am Gamepad ist. Also auch für uns beide jetzt, die, sage ich jetzt mal, recht viel Jump'n'Run-Erfahrung haben und das Genre auch total mögen, da waren schon auch Sachen dabei, wo man sagt, okay, als Casual-Player kann man da vielleicht auch schon mal ein paar mehr Tode sterben. Das ist jetzt aber auch nicht zu wenig anspruchsvoll. Also die Gefahr hatte ich ja schon gesehen, dass man aufgrund des Themas und dieser, es muss Koop zwingend sein und so weiter, dass es mir dann zu leicht wird. Und das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also da ist immer noch genug Challenge drin und genügend Spielspaß und Herausforderung tatsächlich.
Ja, das stimmt schon. Also wenn euer kleines Geschwisterkind vielleicht 7 ist oder so, ist es bestimmt nicht so eine gute Idee. Aber also man kann es auch schon mit Leuten spielen, die nicht so viele Videospiele spielen.
Die aber halt Bock drauf haben.
Echt Bock drauf haben, mal was Lustiges, Cooles auszuprobieren. So, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Manu. Und natürlich auch an unsere Zuhörer, unsere Treuen. Dieser Monat ist ja immer noch nicht vorbei, Mensch. Ihr habt immer noch alle Folgen des Märzes kostenlos. Und ich hoffe, dass sich ein paar Leute hierhin verirrt haben und denken, oh, das ist ja ein krasser Gaming-Podcast. Wie kommt's, dass ich den doch nicht kannte? Die möchte ich gerne unterstützen. Gar kein Problem. Das kann man tun. Auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Gerne vorbeischauen, gerne unterstützen. 4 Casts die Woche gibt es dann. Einer free for all. Die restlichen 3 dann für einen schmalen Taler.
Genau, und sehr passend zum Spiel, wenn ihr uns 5 Euro quasi im Monat gebt, dann habt ihr Zugriff auf alle Folgen und ihr bekommt eine exklusive Liebhaberkarte. Das passt ja bei diesem Spiel wie sonst nichts anderes. Mhm. Der Max, unser Illustrator, hat eine fantastische, wundersüße kleine Liebhaberkarte gestaltet, die dann wie so ein Clubausweis quasi da dient, dass wir uns auf der Gamescom und so treffen. Und da steht dann auch drauf, es gibt Umarmungen mit dem Team, wenn ihr das wollt. Ja, das ist zwar vor Corona-Zeiten entstanden, aber ich freue mich schon sehr wieder auf Group Hugs mit euch, mit dieser fantastischen Community, wenn wir uns dann mal wieder in Gamescom treffen. 2030 oder so, schätze ich jetzt mal nach aktuellem Impftempo. Aber das kriegen wir hin.
Ja, wir kriegen das irgendwann wieder hin. Ich finde das auch so geil als so kleines als so einen kleinen Insider-Code, weißt du, man steht so an der Ecke, ganz unauffällig und zeigt so diese Karte.
Man zückt
weißt
so
du,
dieses so Kärtchen, genau.
Ganz so unauffällig und der eine guckt, denkt, ah, okay, und der andere, ah, okay. So muss man sich das ungefähr vorstellen, so läuft das im realen Leben dann ab. Genau. Also, ihr könnt Teil davon sein, seid es gerne, wir heißen euch herzlich willkommen. Gerne auch auf unserem Discord vorbeischauen, da gibt es ganz, ganz viele schöne kleine Grüppchen, wo man sich über alles Mögliche unterhalten kann und wo ganz liebe Leute auch immer sind, mit denen man sich unterhalten kann.
Und da findet man auch Koop-Partner für dieses Spiel, wenn man niemanden hat.
Sag bloß. Das ist ja super toll. Mensch.
Und ich lege noch diesen Messerblock um.
Ja, genau. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie noch diesen Messerblock obendrauf. Genau. Super. Dann
hören wir uns
vielen
morgen,
Dank. Mach's genau. Gut. Morgen geht's schon weiter. Und bis dann. Tschüss.
Adios.